Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Algorithmen. Gestern haben wir ja die Fallunterscheidungen kennengelernt, die dafür sorgen, dass so der Ablauf in einem Programm von Bedingungen abhängt und wir dann verschiedene Zweige weiterverfolgen. So richtig spannend wird es natürlich erst dann, wenn wir in Schleifen hereinkommen können. Denn solange wir nur so ein Switch-Case oder so ein If-Then-Else untereinander haben, da kann natürlich jetzt nicht so viel schief gehen, weil wir in jedem Falle ja von oben immer weiter uns nach unten bewegen. So, bei einer Schleife, haben wir ja schon beim Kollaps gesehen, ja, wird immer wieder eine Bedingung abgeprüft und es ist nicht immer so offensichtlich, ob die dann jemals False ergibt. Ja? Und deswegen möchte ich also heute nochmal besonders auf die Schleifen eingehen, auf die While-Schleifen, auf die Do-While-Schleife und auf die For-Schleife. Also fangen wir mal mit der Schleife an, die wir ja schon kennen. Das ist die klassische While-Schleife. Und nehmen wir mal an, wir hätten eine Variable n, ja, die hätten wir eingelesen. Bitte eine ganze Zahl eingeben. Und eine andere Variable e, die setze ich jetzt mal auf 1. So, Sie merken, wenn ich hier in der Vorlesung so kleine Codeschnipsel an die Tafel schreibe, das ist natürlich nicht ein komplettes lauffähiges Java-Programm. Ja, das wäre ja auch jetzt hier nicht erforderlich. Wir haben jetzt zunächst mal immer Integer-Variablen, das heißt, ich verzichte auch auf die Deklaration, sondern gehe davon aus, dass irgendwie n und e ganze Zahlen sind. So, jetzt kommt eine Schleife, ja, die fängt immer an mit while und dann kommt in runden Klammern eine Bedingung und dann kommt geschweifte Klammer auf und geschweifte Klammer zu. So, jetzt müssen Sie immer darauf achten, das, was Sie hier abfragen, muss sich natürlich auch im Rumpf der Schleife ändern. Denn sonst können Sie ja nicht mehrmals was ausführen und irgendwann mal abbrechen. Ja? Das heißt also, wenn wir hier jetzt beispielsweise sagen, solange n größer als 0 ist, dann muss hier im Innern auch irgendwas mit dem n passieren. Ja? Und zwar muss es runtergezählt werden, denn sonst haben wir keine Chance, dass diese Bedingung irgendwann mal false ist. Ja? Das heißt also, hier würde ich jetzt vielleicht schreiben, n ist gleich n minus 1. Ja? Und dann hier schreibe ich jetzt e ist gleich e mal 2. So, umrühren, fertig. Also diese Schleife macht offenbar das Folgende. Sie zählt das n immer runter und sie verdoppelt das e. Und irgendwann mal, hoffentlich, wird n größer 0 nicht mehr wahr sein. Dann hört die Schleife auf. Können Sie mal mit Ihren Nachbarn jetzt tuscheln und besprechen, was berechnet diese Schleife? Besprechen Sie das mit Ihrem Nachbarn. Was rechnet diese Schleife aus? Also, wir lesen ja ein n ein und dann geben wir das e aus. Das e wird ausgegeben. Ja. Ja, welche Zahl? Also, was berechnet dieses Programm in Abhängigkeit von n? Bitte? Nein. Ja, aber ich meine, e ist jetzt 1. Also nochmal, wir geben hier das n rein und dann sollte ich vielleicht hier nochmal sicherheitshalber dazu schreiben, ich gebe das e aus. Ja, also ich habe hier den ganz simplen Fall von Input-Output. Ich lese eine Zahl ein, dann tue ich irgendetwas und spucke eine Zahl aus. Und das, was ich ausspucke, bezogen auf die Eingabe, ist was? 2 hoch n. Ja, also diese kleine Schleife berechnet f von n gleich 2 hoch n, weil 2 hoch n entsteht dadurch, dass ich die Zahl 2 n mal mit sich selbst mal nehme. Ja? Oder anders ausgedrückt, ich multipliziere immer mit 2, ich bilde die Zweierpotenzen. Und da ich hier anfange mit 1 und dann wird im nächsten Durchlauf 2, dann wird da 4, dann wird da 8, dann wird da 16 draus und so weiter. Und das mache ich so oft, wie der Wert in n war. Und das ist gerade 2 hoch n. Ja? Dass diese Schleife hier terminiert, ist ganz offensichtlich, weil ich ja dieses n hier runterzähle und deswegen wird sie irgendwann mal aufhören. Ja? Ich lasse jetzt immer so die Spezialfälle weg, wenn jetzt einer mit einer negativen Zahl da reingeht. Ja, wir gehen jetzt einfach mal von den natürlichen Zahlen aus. So, wenn ich schreibe n gleich n minus 1, ja, dann lässt sich das noch etwas abkürzen. Ich darf jetzt auch schreiben, und dazu würde ich Sie auch durchaus ermuntern, n minus minus. Ja, wenn wir also eine Zahl um 1 verringern wollen, dann können wir einfach sagen n minus minus. Dadurch haben wir jetzt irgendwie einen Keystroke gespart. So, auch dieses hier lässt sich noch abkürzen. Ich erwähne es nur der Vollständigkeit halber, aber das würde ich jetzt eigentlich nicht empfehlen. Sie dürfen hier auch schreiben n mal gleich 2. Also dies ist die Abkürzung für e ist gleich e mal 2. While-Schleife, nochmal, zunächst kommt die Bedingung, dann kommt der Rumpf. Es kann also durchaus sein, dass Sie in eine While-Schleife überhaupt nicht einsteigen, weil vielleicht von Anfang an diese Bedingung nicht true ist. Ja, das ist jetzt nicht weiter tragisch, sondern die While-Schleife ist bereit, mehrmals zu laufen, aber sie hat auch nichts dagegen, wenn sie gar nicht zum Einsatz kommen, weil von Anfang an diese Bedingung hier nicht erfüllt ist. Wenn Sie beispielsweise eine Null einlesen, dann würde diese Schleife gar nichts machen. Ne? Kommt dann trotzdem was Richtiges raus? Richtig, es kommt trotzdem was Richtiges raus, denn 2 hoch 0 ist ja 1 und diese 1, die haben wir oben in das E ja schon reingeschrieben. Okay, so, dann nehmen wir jetzt die nächste Art der Schleife, das ist die Do-While-Schleife. Da fangen wir also mit einem Do an, dann kommen die geschweiften Klammern und dann kommt die Bedingung, die gelten soll, damit ich erneut in die Schleife reingehe. Das bedeutet also, bei einer Do-While-Schleife, ja, müssen wir in jedem Falle einmal hier durch, weil erst dann wird überprüft, ob diese Bedingung wahr ergibt, denn dann müssen wir noch ein zweites Mal da rein. Ja? Also, auch hier nehme ich jetzt Folgendes an, ich habe wieder ein N eingelesen, ja? Und ich setze E auf minus 1, um Sie jetzt zu verwirren. Das steht jetzt nicht im Skript, das nützt nichts, wenn Sie da jetzt nachgucken. So, was mache ich jetzt im Rumpf dieser Do-While-Schleife? Ich sage, n ist gleich n durch 2 und e ist gleich e plus 1. Bevor wir überlegen, was dieses Tierchen macht, wieder zur Abkürzung. Wenn wir irgendwo schreiben, e ist gleich e plus 1, dann können wir auch schreiben, und dazu würde ich Sie ermuntern, e plus plus. Also eine Variable und dahinter zwei Pluszeichen bedeutet, diese Variable wird um 1 erhöht. Und auch dieses hier können wir jetzt wieder, was würden Sie jetzt folgern? Wie ist die Abkürzung für n ist gleich n halbe? Das müsste da jetzt stehen. Ja, laut? N durch gleich 2. Ja? Also ich denke, dies ist jetzt nicht besser lesbar als dieses hier. Von daher würde ich das jetzt nicht irgendwie empfehlen, aber e plus plus und e minus minus oder n minus minus ist durchaus sinnvoll. So, hier wird jetzt n halbiert, e wird um 1 höher gezählt und jetzt kommt natürlich eine Bedingung, ja, und als Bedingung nehme ich jetzt n größer 0. So, und ganz am Ende mache ich wieder die Ausgabe, ja, und ich printle jetzt wieder das e. Diskutieren Sie mit Ihrem Nachbarn. Was wird hier berechnet? Also wir stecken oben ein N rein. Noch nicht die Antwort. Eine Frage? Doch. Aber gut, ich bin Ihnen dankbar für die Frage. Wir sind bei den ganzen Zahlen. Die Integer sind ganze Zahlen. Wir haben jetzt keine... Wir machen jetzt keine Gleitkommazahlen, wo sie aus 1, 1/2, 1/4, 1/8 werden, sondern wenn Sie 5 durch 2 teilen, kommt da raus 2. Wenn Sie 2 durch 2 teilen, kommt raus 1. Wenn Sie 1 durch 2 teilen, kommt raus 0. 1 ganzzahlig geteilt durch 2 ist 0, Rest 1. Ja? Also denken Sie immer daran, wir sind hier bei den ganzen Zahlen und dieser Operator hier, dieser Slash, bedeutet, wir rechnen mit ganzen Zahlen. Java weiß einfach, das ist eine ganze Zahl, das ist eine ganze Zahl. Also wird messerscharf gefolgert, dieser Operator ist jetzt die ganzzahlige Division. So, jetzt nochmal, diskutieren Sie mit Ihrem Nachbarn, was diese Schleife macht, bezogen auf das eingelesene N. N wird immer halbiert und jedes Mal zählen wir 1 höher. Wir zählen also mit, wie oft wir N halbieren können, bis wir bei 0 angekommen sind. Ich behaupte mal, das ist eine Funktion, die kennen Sie alle aus der Schule. Wenn ich da mit 8 reingehe, was kommt da hinterher raus? Wenn ich hier das 8 immer mehrmals halbiere und mitzähle, wer hat das mal ausprobiert? Ja? Nein? Ich höre? 3. Wenn Sie 8 eingeben, dann werden Sie feststellen, dass Sie viermal da durchlaufen können, aber dass Sie ja bei minus 1 angefangen sind, haben Sie hinterher eine 3. So, und wenn Sie da mit 4 reingehen, dann werden Sie feststellen, dass das Ergebnis 2 ist. Und wenn Sie mit 2 reingehen, dann ist das Ergebnis 1. Was ist das für eine Funktion? Ja, der Logarithmus. Der Logarithmus zur Basis 2 gibt an, wie oft Sie eine Zahl halbieren können, bis Sie bei 0 angelangt sind. Wer jetzt denkt, Logarithmus, was ist das denn? Nichts anmerken lassen, ja? Heute Abend sofort nach Hause laufen, nachblättern, was ist der Logarithmus? Der Logarithmus zur Basis 2 wird sich durch diese Vorlesung ziehen. Immer und immer wieder werden wir feststellen, dass in der Informatik sehr viel der Logarithmus zur Basis 2 vorkommt. Insbesondere immer dann, wenn wir ein Problem haben, was wir halbieren, dann sind wir unheimlich glücklich, weil wir dann eine Hälfte schon wieder weglassen können. Und wenn wir das Ergebnis wieder halbieren und wieder halbieren, dann können wir uns sehr schnell aufs Ziel zubewegen. Ja? Also der Zweierlogarithmus, also hier wird ausgerechnet f von n ist gleich Logarithmus zur Basis 2 von dem n. So, aber da wir natürlich nur mit ganzen Zahlen arbeiten, ist das jetzt hier irgendwie abgerundet. Ja? Also wir können ja auch der Zweierlogarithmus von 7 ist ja jetzt keine ganze Zahl mehr, aber wir rechnen ja nur mit ganzen Zahlen, also haben wir jetzt hier, müssen wir hier noch hinschreiben, das ist irgendwie abgerundet. So, aber hier kommt es mir jetzt nicht auf den Logarithmus an, sondern auf die beiden Formen der Schleifen. Die While-Schleife hat erst die Bedingung, dann kommt der Rumpf, die Do-While-Schleife hat erst den Rumpf und dann die Bedingung. So, wollen wir das nochmal an 2 anderen Beispielen üben? Stellen Sie sich vor, Sie wollen vom Benutzer mehrere Zahlen einlesen und wollen die alle aufaddieren. Da Sie nicht wissen, ob der jetzt 5 Zahlen anliefert oder 42, ja, müssen Sie irgendeinen Weg finden, zu sagen, so jetzt ist aber Schluss mit der Eingabe. So, und das wird jetzt in diesem simplen Beispiel dadurch gemacht, dass wir mit dem Benutzer vereinbart haben, wenn der das erste Mal eine 0 eingibt, dann ist seine Eingabesequenz zu Ende. So, wenn ich also jetzt immer wieder aufaddieren möchte, wie viele Variablen brauche ich jetzt für diese Schleife, wo ich immer was aufaddiere? Ja, Bitte? Eine reicht nicht, denn wenn ich eine Variable habe, in der sozusagen die Zwischensumme drin steckt, dann fehlt mir noch eine Variable, die jeweils die nächste Zahl beinhaltet. Ja? Also ich hätte praktisch bei diesem Problem eine Variable, da steht die Summe drin. Die setze ich natürlich zu Beginn auf 0, denn noch habe ich nichts aufaddiert. Und dann habe ich eine Variable, die ich immer zum Einlesen verwende. Ja? Also x ist gleich io read int, bitte eine Zahl eingeben. So, und wie sieht jetzt die Schleife aus? Was mache ich immer wieder? Also was wird hier im Rumpf der Schleife passieren müssen, damit ich die gerade eingelesene Zahl dazu packen kann? Was muss ich dazu machen im Rumpf? Ja, ich muss im Rumpf auf die Summe das x drauf addieren. Ich muss also schreiben, Summe ist gleich Summe plus x. Wenn in der Summe ist schon was, hat sich schon was angesammelt von allen Zahlen, die Sie vorher eingelesen haben. Jetzt kommt irgendwie die aktuellste dazu, das ist das x, das ist da gerade eingelesen worden. Und dann ist natürlich dieses hier die Schreibweise, ja, mit der ich auf die Variable Summe etwas hinzupacke. Nochmal für die Programmieranfänger, ja, das sieht jetzt wieder im mathematischen Sinne natürlich sonderbar aus, aber wir wissen ja, was rechts vom Gleichheitszeichen steht, wird erstmal ausgewertet und anschließend wird das auch an die Variable überwiesen, die auf der linken Seite steht. So, was hatten wir jetzt mit dem Benutzer ausgemacht? Wie kann er uns signalisieren, so, das war jetzt das Letzte, was du von mir bekommen hast, ja. Richtig, solange x ungleich 0 ist, muss ich etwas tun. Denn wenn x ungleich 0 ist, dann war diese soeben eingegebene Zahl ernst gemeint und ich soll sie verarbeiten und das tue ich ja hier. Ich addiere sie auf Summe drauf. So, was muss ich jetzt im nächsten Schritt machen? Ja, mal andere. Was muss ich jetzt im nächsten Schritt machen? Ich habe jetzt gerade eine drauf addiert und Sie sehen, hier ist noch Platz für ein Statement. Was muss jetzt hier passieren, damit ich dasselbe normal machen kann? Wir brauchen ein neues x und wo kriegen wir das her? Ja, x, genau das, was hier oben steht. X ist gleich io read int. Das heißt also, im Rumpf der Schleife wird das zuletzt eingelesene x verknüpft. Und dann wird sofort das nächste besorgt. Und dann wird natürlich hier wieder gefragt, ist das, was du gerade besorgt hast, null? Dann kannst du aufhören. Wenn das aber verschieden ist von null, ja, dann geht die ganze Prozedur von vorne los. Dann wird wieder das gerade eingelesene x hier, ja, dieses x ist ja eine Schleife später dieses x hier. Ja, dann kommt das da wieder drauf. So, Stunden später, wenn wir also hier hinkommen, steht das Ergebnis wo? Wo ist jetzt das Ergebnis, was wir jetzt zusammengesammelt haben? In Summe. Ja? Die können wir jetzt printen oder wie auch immer. Also wir haben sie hier oben auf 0 gesetzt und dann haben wir hier eine uns noch unbekannte Anzahl oft mit einer vom Benutzer angelieferten Zahl erhöht. Also, ein Beispiel für eine While-Schleife. While, Bedingung, und dann tu irgendetwas. Und Sie sehen auch, wenn der Benutzer als allererstes eine Null eingibt, dann durchlaufen wir überhaupt gar nicht diese Schleife. Da ist gar nichts zu tun, weil er ja schon mit seiner ersten Zahl signalisiert, so, jetzt war Schluss. Ja, dann steht aber in Summe auch der richtige Wert drin. Die Summe wurde ja mit 0 initialisiert. So, nochmal ein Beispiel für eine Do-While-Schleife. Also, wir stellen uns nochmal das Problem von gestern vor mit den Monatsnamen oder mit den Namen für die Jahreszeiten. Wir wollen ja vom Benutzer ein M einlesen. Und wir haben ja dann gesagt, ja, wir müssen irgendwie sicher gehen, dass dieses M auch im richtigen Intervall ist. So, das ruft jetzt beispielsweise nach einer Do-While-Schleife. Also, was möchte ich machen? Ich möchte hier im Rumpf der Schleife den nächsten Versuch unternehmen von diesem widerborstigen Benutzer, der immer das Falsche eingibt, erneut ein M einzulesen. Ja, das heißt, wenn ich das erste Mal von oben komme, dann lese ich hier an dieser Stelle tatsächlich das erste Mal das M ein. Also M ist gleich IO read int, ja, bitte eine ganze Zahl eingeben, die zwischen 1 und 12 liegt. So, jetzt habe ich dieses M hier gerade bekommen. Und Sie sehen, diese Schleife, die habe ich jetzt, oder die wollen wir jetzt so bauen, ja, dass wir sie immer wieder erneut durchlaufen, solange dieser Blödian eine falsche Antwort gibt. Und wenn endlich dieses M im richtigen Intervall liegt, geben wir uns zufrieden und verlassen die Schleife. So, jetzt schauen Sie nicht ins Skript, sondern überlegen Sie mal, was hier jetzt, fragen Sie Ihren Nachbarn, was muss an dieser Stelle jetzt für eine Bedingung stehen? Die Bedingung muss jetzt so sein, dass sie uns erneut in die Schleife schickt, wenn sie folgert, nee, das kann ich immer noch nicht gebrauchen. So, wer meint, er weiß, welche Bedingung da jetzt stehen muss? Sie haben jetzt genau einen Versuch. Ja. Okay, das war jetzt falsch. Also, sagen Sie nochmal, was Sie gerade vorgeschlagen haben. M größer 0 und M kleiner, sagen wir mal, 12 oder von mir aus 13. Ja? Okay, M kleiner 13. Warum ist das falsch? Also, wenn wir das hier hinschreiben, ja, dann wann wird dann erneut die Schleife gemacht? Die Schleife wird dann erneut gemacht, wenn M größer 0 und kleiner 13 ist. Das heißt, gerade wenn M in dem gültigen Bereich liegt, würden Sie die Schleife erneut durchlaufen. Ja? Stattdessen muss? Ja, also hier muss stehen M kleiner 0 oder M größer 12. Ich reite da jetzt deswegen drauf rum, weil was Sie oben als erstes genannt haben, ist die klassische Antwort, die man nach 5 Sekunden gibt. Und zwar deswegen, weil man immer meint, was hier unten steht, das wäre so eine Art Until, dass man sozusagen also was hier steht, ist nicht ein Until, ist also nicht eine Bedingung, von der wir hoffen, dass sie irgendwann mal eintritt, sondern was hier steht, ist die Bedingung, die uns erneut in die Schleife reinzwingt. Ja? Und deswegen, wenn der also hier beispielsweise eine 42 eingibt, dann würden wir aufgrund dieser Bedingung hier einen erneuten Anlauf machen. Und wir würden jetzt also so lange immer wieder diesen Befehl hier durchführen, bis endlich mal ja, dieses hier eintritt, oder bis dies endlich mal nicht eintritt, und dann können wir hier hinter die Schleife gehen. Ja. Also die Frage war, was ist jetzt der Sinn der Do-While-Schleife? Also, Die sind jetzt recht ähnlich, ist ganz klar. Aber der große Unterschied ist, dass bei der Dual-Schleife der Rumpf einmal durchlaufen wird, in jedem Falle. Und dann wird das erste Mal gefragt, war das denn jetzt überhaupt, also muss ich nochmal da rein? Und Sie sehen, dass für diese Art der Fragestellung, ja, das gerade das Richtige ist. Weil Sie sozusagen diesen Lesebefehl, den müssen Sie ja sowieso einmal machen, ja, und danach erst fragen Sie, ob Sie ihn erneut machen müssen. Ja. Ich behaupte mal, in 99% oder in 95% aller Fälle werden Sie eine While-Schleife verwenden, weil die irgendwie intuitiver zu verstehen ist, weil man erst am Anfang klärt, müssen wir hier einsteigen, ja, während hier wird immer am Ende erst geklärt, ja, ob Sie nochmal rein müssen. Ja. Ja, also wenn Sie eine Fingerübung suchen für heute Abend, dann können Sie versuchen, eine While-Schleife in eine Do-While-Schleife umzuformen und umgekehrt. Wenn Sie da zusätzliche Ifs einbauen, dann können Sie das eine immer durch das andere simulieren. Ja? Also, While-Schleife und Do-While-Schleife habe ich jetzt hier an kleinen Beispielen mal gezeigt und natürlich können Sie solche Schleifen auch ineinander schachteln. Ja, das heißt also, in einer While-Schleife kann natürlich noch eine andere While-Schleife drin sein. Ja, und das Ganze kann dann nochmal in einer While-Schleife drin sein. Wir werden dann also mit der Zeit kompliziertere Algorithmen kennenlernen. Okay, so, eine ganz wichtige Schleife ist die Vorschleife, die viele Dinge besonders einfach formulieren lässt. Die Vorschleife sieht so aus, Sie haben die Vokabel vor, dann kommt so eine Konstruktion und dann kommt in geschweiften Klammern der Rumpf der Vorschleife. So, diese drei Abschnitte, will ich noch mal kurz so andeuten, diese drei Abschnitte sind die Initialisierung, eine Bedingung und der letzte Abschnitt hier ist das Inkrement. So, und ich glaube, ich mache einfach sofort ein Beispiel, dann wird sicherlich klar, was so eine Vorschleife macht. Also, for i gleich 0. Ich habe also jetzt irgendwie so eine Variable, die ich im Rumpf dieser Schleife verwenden möchte. Das haben wir vorhin ja auch gehabt. Und die können Sie hier einfach mit einem Statement initialisieren. Das heißt also, vor Beginn dieser Schleife, bevor überhaupt die das erste Mal ausgeführt wird, wird die Variable i auf 0 gesetzt. Dann kommt eine Bedingung, die Sie früher in die While-Bedingung geschrieben haben, sagen wir mal i kleiner 100. Und die Bedingung wird getestet, ob Sie in die Vorschleife einsteigen sollen. Und hier hinten ist ein Inkrement, das bedeutet, wenn Sie die Vorschleife durchlaufen haben, dann wird einmal das ausgeführt, was hier steht. Das ist jetzt irgendwie in gewisser Weise eine praktische Art, eine While-Schleife zu kombinieren mit einer Initialisierung der Bedingung und dass im Rumpf irgendwas passieren soll. So, stellen wir uns mal vor, ich möchte Folgendes ausgeben. Ich möchte alle Quadratzahlen von 0 bis 99 ausgeben, also jeweils die Zahl und ihr Quadrat. Also 0, dazu die Quadratzahlen 0. 1, Quadratzahl ist 1, 2 ist 4, 3 ist 9, 4 ist 16 und so weiter. So, und dazu bietet sich jetzt diese Schleife hier an, weil ich fange an mit i gleich 0, das ist die erste Zahl, die ich quadrieren möchte, und 100 wäre die erste, die ich nicht quadrieren soll. Also das heißt, hier läuft jetzt das i von 0 los bis 99. Ja? Denn nur wenn i kleiner als 100 ist, gehe ich nochmal in den Rumpf rein. Und wenn ich reingegangen bin und habe meine Hausaufgaben gemacht, dann kann ich am Ende i um 1 erhöhen. So, jetzt möchte ich also drei Dinge dahin schreiben. Ich möchte das i schreiben. Ich möchte schreiben zum Quadrat. Und dann möchte ich das i Quadrat schreiben. So, wie kriege ich das da hin? Was muss ich als erstes hier hinschreiben? IO print. Was schreibe ich da jetzt hin? Also da soll jetzt hin, da sind so Zeilen, ja, da steht dann irgendwie 7 zum Quadrat ist 49. Und das muss ich jetzt irgendwie mit 3 Printbefehlen hinkriegen. Ja. Als erstes müssen wir I ausgeben. Ja? IO print I. So, und print sage ich und nicht printeln, weil wir möchten gerne, dass das irgendwie so in einer Zeile steht. 7 zum Quadrat ist gleich 49. Ja? So soll das hinterher aussehen. 7 zum Quadrat ist gleich 49. 8 zum Quadrat ist 64. 9 zum Quadrat ist 81. Solche Zeilen möchten wir schreiben. Also, erst kommt das I. Was kommt dann? Ja. So, und jetzt muss ich natürlich in Gänsefüßchen, ja, weil ich ja jetzt wörtliche Rede habe. Ja. Also, ich habe jetzt Gänsefüßchen. Jetzt kommt hier ein Blank, ein Zwischenraum, damit dieses Wort, was Sie jetzt hier schreiben wollen, nicht unmittelbar hinter der Zahl klebt. Ja, und was schreibe ich da jetzt hin? Ja, da schreibe ich jetzt hin zum, ja, Quadrat. Nochmal ein Leerzeichen und dann ist gleich und dann nochmal ein Leerzeichen und dann Gänsefüßchen, Semikolon. So, was kommt jetzt? Ja? IO, und jetzt machen wir ein Printeln, ja, weil wir ja nach der 49 wollen wir auf eine neue Zeile. I mal I. Fertig. Also, die Vorschleife ist sozusagen eine While-Schleife, wo dieses hier die Bedingung ist, aber wo wir die übliche Initialisierung, die wir vor der While-Schleife machen, hier mit reinpacken können und wo wir auch die typische Veränderung im Rumpf dieser Schleife an der Variable, die immer wieder hier getestet wird, auch direkt hier reinschreiben können. So, und dieses Programm druckt also jetzt irgendwie, fängt an mit 0, zum Quadrat ist 0, 1 zum Quadrat ist 1 und so weiter. So, jetzt hat dieses Programm einen Schönheitsfehler. Die, die schon programmiert haben, ja, werden jetzt wissen, dass das Ergebnis hier nicht ganz so hübsch aussieht, wie wir das eigentlich erwarten. An welcher Stelle wird uns das nicht gefallen? Ja. Ja, die Zahlen stehen hier jetzt nicht bündig untereinander. Das liegt daran, wenn wir einfach unser Print verwenden, so wie es hier steht und so wie es da steht, dann nimmt Java für die Ausgabe genauso viel Platz, wie unbedingt nötig ist, um diesen Wert darzustellen. Ja, das heißt also, wenn wir sagen wir mal den Übergang machen von 3 zum Quadrat ist 9, ja, dann wird da sowas stehen und dann kommt 4 zum Quadrat ist 16, dann wird das so stehen und dann 5 zum Quadrat ist 25. Das heißt also, die Zahlen werden nicht so untereinander geschrieben, wie wir das eigentlich gewohnt sind, tabellarisch, sondern die werden so geschrieben, wie sie eben Platz brauchen, um in diese Zeile gequetscht zu werden. Sehen alle das Problem? Ja, also auch vorne sind diese Zahlen hier, dieses erste I, wird also nur so viel Platz bekommen, wie es wirklich braucht. Und das bedeutet also, dass wenn das I, wenn es hier über 10 springt, steht es nicht richtig bündig untereinander. So, jetzt kommen die sagenumwobenen Osnabrücker Algo-Tools. Ja, und da können Sie jetzt Folgendes machen. Sie können in der Methode print nicht nur angeben, was geprintet werden soll, sondern auch auf wie viele Stellen das geprintet werden soll. Das heißt, wenn ich hier jetzt eine 6 angebe, nur als Beispiel, und hier hinten auch eine 6 beispielsweise, dann würde für das Ergebnis immer 6 Stellen gebraucht. Das heißt also, hier würde sowas stehen, ja, blank, 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 blank 9 und dann kommt blank, 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 blank 16. Weil Sie hier angefordert haben, dass Ihre Ausgabe für dieses für diesen Printbefehl immer 6 Zeichen, 6 Stellen lang ist und die werden dann von Java rechtsbündig mit der Dezimaldarstellung der ganzen Zahl aufgefüllt. Ja. Ja. Ja, die Frage hatte ich befürchtet. Also, wenn Sie jetzt hier nur 6 Stellen sich gewünscht haben und die Zahl braucht aber 7, dann wird nichts abgeschnitten, sondern dann quetscht er einfach diese 7 Zahlen beginnend an der Stelle, wo eigentlich diese 6 sein sollen und verlängert dann eben doch hinten die Ausgabe auf insgesamt 7. Ja, was soll der arme Kerl auch sonst machen? Ja? Ja. Also die Frage war, eine Zahl, die weniger als 6 Stellen braucht, ja, wie wird die vorne aufgefüllt? Mit Blanks. Also dies soll hier einfach andeuten, da ist ein Platz auf Ihrem Terminal oder auf Ihrem Drucker oder auf Ihrem Plotter, sodass jetzt hier sozusagen entsprechend viel Leerraum ist und dann kommt da hinten die Ziffer, sodass jetzt, wenn hier alle diese Zahlen sind, ja, wenn Sie hier, was weiß ich, 10 mal 10 ist 100, dann haben Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6. So würde dann die 100 da stehen. Alle Zahlen stehen tabellarisch untereinander gemäß ihrem Stellenwert. Okay? So, Wahlschleife, Du-Wahlschleife, Vorschleife. Wollen wir die jetzt nochmal für ein gängiges Problem der Informatik benutzen? Und zwar ist das Problem der Fakultät und das wiederum ist eine mathematische Funktion, der wir begegnen, wenn wir die Zahl der Permutationen ausrechnen, die wir mit n Objekten zu Wege bringen. Stellen Sie sich vor, Sie haben also bunte Würfel und überlegen, in wie vielen Reihenfolgen können Sie diese Würfel anordnen. Nehmen wir mal an, Sie hätten nur einen Würfel. Wie viele Möglichkeiten gibt es, einen Würfel anzuordnen? Gong, die Zeit ist rum, ja? Das ist ja jetzt eine ganz originelle Antwort. Also, ich habe ein Objekt, das kann jetzt eine Kugel sein oder ein Würfel oder wie auch immer. Und die Frage ist, in wie viele Reihenfolge kann ich das bringen? Eine. Ja, ich deute das mal so an. Ich habe irgendwie diesen einen Würfel. Sie haben jetzt an einen Würfel gedacht. Ja? Der Würfel war jetzt hier einfach nur ein Objekt. So, ich habe jetzt also diesen einen Würfel. Da steht ein A drauf, damit ich den von den anderen unterscheiden kann. Und da gibt es jetzt eine Möglichkeit, wie ich den anordnen kann. So, jetzt kommt der zweite Würfel dazu. Wie viele Möglichkeiten gibt es, 2 Würfel anzuordnen? Der eine Würfel heißt A und der andere Würfel heißt B. Ja, 2. Nämlich erst der eine und dann der andere oder erst der andere und dann der eine. Wenn Sie eine rote Kugel haben und eine blaue Kugel, dann gibt es 2 Möglichkeiten, wie Sie die anordnen können auf einer Perlenkette. Ja, erst die rote, dann die blaue oder umgekehrt. So, jetzt wird es spannend. Jetzt haben wir 3 Würfel. Wie viele Möglichkeiten gibt es, 3 Würfel anzuordnen? 6. Wollen Sie die mir mal gerade nennen? Mal, langsam. W, W, C, A, so, jetzt. Genau, das sind die 6 Möglichkeiten, 3 Würfel anzuordnen. So, wenn wir das mal mitzählen, hier haben wir 1, hier haben wir 2, ja, hier haben wir 6. So, jetzt, ich maße jetzt nicht mehr alle an, das sind mir dann zu viel. Jetzt kommt noch ein 4. Würfel dazu. Kann man sich irgendwie überlegen, wie viel mehr die Zahl der Permutationen wird, wenn da noch einer dazukommt? Also wenn wir hier bei diesen mit 3, wenn wir die alle angeordnet haben, jetzt kommt also ein 4. Würfel dazu. An wie vielen Stellen kann dieser vierte Würfel jetzt bei allen diesen Anordnungen noch dazu gequetscht werden? An wie vielen Positionen könnte der dazu kommen und bildet dadurch immer eine neue Anordnung? Die Antwort ist richtig, aber ich wollte erstmal jetzt wissen, an wie vielen Stellen können Sie praktisch den neuen, also der neue Würfel, der soll jetzt einfach mal gelb sein, und wenn Sie das vorhandene Muster hier nehmen, dieses ABC, an wie vielen Stellen können Sie jetzt den neuen Würfel irgendwie hinquetschen? An 4. Also der könnte nämlich hier sein, dann steht da DABC, oder aber er könnte hier sein, dann hätten Sie ADBC, oder er könnte hier sein, dann hätten Sie ABDC, oder er könnte hier hinten sein, dann hätten Sie ABCD. Das heißt also, der Übergang von 3 Würfeln zu 4 Würfeln verursacht eine Vervierfachung der Permutation, weil alle diese Permutationen, die Sie schon haben, ja, können Sie benutzen, um daraus 4 neue zu machen. Sodass jetzt, wie gerade schon vermutet wurde, ja, A, B, C, D, A, B, D, C und so weiter, ich schreibe sie nicht alle hin, aber wir kommen dann auf insgesamt 24 Möglichkeiten, wie man 4 Würfel anordnen kann. So, wer sieht jetzt die Gesetzmäßigkeit? Also, wie verändert sich also die Zahl der Permutationen? Ja, das nennt man N-Fakultät, aber sagen Sie erstmal, welche mathematische, wie geht eine Zahl hier aus der Vorgängerzahl hervor? Ja. Genau, wir müssen also immer wieder mal nehmen. Ja? Also die nächste Zahl hier wäre jetzt 120. Das heißt, N-Fakultät würden wir jetzt mathematisch wie folgt definieren. Kraft autoritärer Willkür setzen wir N-Fakultät auf 1, wenn N 0 ist. Da werden Sie jetzt sagen, das leuchtet mir nicht ein. Egal, das ist aber so. Ja, also wenn wir überhaupt keine Würfel haben, dann wird, das wird sich später herausstellen, das ist einfach praktisch, dann wird einfach festgesetzt, die Anzahl der Permutationen, die man machen kann, wenn man nichts anzuordnen hat, ist 1. Das ist einfach jetzt eine mathematische Festsetzung. So, und was steht jetzt hier unten bei sonst? Bei sonst steht also jetzt 1 mal 2 mal 3 und so weiter mal n. Das ist also jetzt die Definition, ja, bitte merken, die werden Sie also immer wieder neben dem Logarithmus immer wieder in der Vorlesung hier beobachten. N-Fakultät ist das Produkt der ersten N-Zahlen. Und ein Zusammenhang mit Anwendungen ist eben, das ist die Zahl der Anordnungen, die Sie bilden können. Ja, wenn Sie beispielsweise bei der Spedition Hellmann hier in Osnabrück morgens die Tour zusammenstellen sollten und der LKW-Fahrer, der hätte jetzt beispielsweise 42 Kunden, die er anfahren muss, dann muss er diese 42 Kunden in eine bestimmte Reihenfolge bringen. Fährt er erst zu Susi Sorglos und dann zu Willi Wacker oder fährt er erst zu Willi Wacker und dann fährt er noch und so weiter. So, und wenn ich 42 Kunden habe, dann gibt es 42 Fakultät, viele Möglichkeiten, wie ich die in eine Reihenfolge bringe. Ja? So, also nochmal, wenn ich da die Tabelle aufstelle, N und N-Fakultät. Ja? Wenn N 0 ist, ist N-Fakultät 1. Wenn N 1 ist, ist N-Fakultät 1. Wenn N 2 ist, ist N-Fakultät 2. Wenn N 3 ist, ist N-Fakultät 6. 4 ist 24. 5 ist 120. Was kommt bei 6 hin? Was ist 6 Fakultät? Ja? 720, ja, und so weiter. Also die Funktion, die wächst extrem schnell. So, jetzt schauen Sie mal bitte hier auf diese Zeile. N-Fakultät ist 1 mal 2 mal 3 und so weiter mal n. Welche von den Schleifen, die ich gerade besprochen habe, bietet sich hier förmlich an, um N-Fakultät zu berechnen? Wir müssen 1 mal 2 mal 3 und so weiter. Welche Schleife bietet sich an? Ja. Eine Vorschleife. Wir brauchen jetzt eine Vorschleife, in der wir im Rumpf was immer tun. Wir können jetzt nicht irgendwo hinschreiben, einmal, zweimal, drei und so weiter, weil wir kennen ja das N nicht. Wir lesen ja das N ein. Ja? Also die Situation ist ja jetzt praktisch die folgende. Wir haben hier N ist gleich I, O, read, int. Ja? Bitte geben Sie doch eine ganze Zahl ein. Und jetzt sollen wir N-Fakultät errechnen. So, und unsere Rechenidee ist es, 1 mal 2 mal 3 mal 4 und so weiter bis mal n zu machen. So, wie viele Variablen brauchen wir jetzt, um das irgendwie hinzukriegen? Ja. Ja, nämlich wozu sind die jetzt da, die beiden Variablen? Ja. Also wir haben eine Variable, die wir hochzählen. Ja? Die Variable würde also diese Werte hier durchlaufen. Ja? Das schlagen Sie gerade vor und das ist richtig. Also die würden wir jetzt vielleicht mal i nennen. I müsste also nacheinander welche Werte durchlaufen? 1, 2, 3 und so weiter bis n. Ja? So. Wie lautet denn eine Vorschleife, in der eine Variable nacheinander die Werte 1, 2, 3 und so weiter bis n durchläuft? Wie lautet die Vorschleife? Ja. Also, was? Wie lautet die Vorschleife, die nacheinander die Werte 1, 2, 3 und so weiter bis n durchläuft? Womit fängt die an? Mit 1. Also, vor i gleich 1. Wie lautet die Bedingung, die uns immer noch erlaubt, ein weiteres Mal in den Rumpf der Schleife einzusteigen? Ja. I kleiner gleich n. Wie lautet das Inkrement, nachdem wir hier irgendwas getan haben? Ja. E++. Also Sie sehen, dieses ist hier so eine der schönsten Vorschleifen, die wir uns denken können. Wir fangen mit 1 an, wir enden bei n und wenn wir jetzt was getan haben, wird i um 1 erhöht. So, jetzt kommt der spannende Teil. Jedes Mal, wenn wir jetzt hier im Rumpf dieser Schleife sind, müssen wir etwas tun und zwar, wir arbeiten an diesem Monsterprodukt. Wir müssen dieses Produkt schrittweise immer größer machen. Nehmen wir mal an, wir hätten eine Variable f für Fakultät, in der wir dieses Produkt so aufsammeln. Womit wird dieses f zunächst mal initialisiert, damit wir mit dem Aufsammeln anfangen können? Ja, mit 1. Also hier würden wir hinschreiben, f ist gleich 1. Und was steht jetzt hier? Im Rumpf. Im Rumpf müssen wir also davon ausgehen, dass wir in dem F schon einiges angesammelt haben, ja, und dass wir es jetzt um eine weitere Multiplikation vergrößern. Also, ja, sagen Sie lieber die normale Schreibweise. F ist gleich F mal I. Ist das allen klar? Also, wer schon in der Schule programmiert hat, für den ist das jetzt trivial. Wer jetzt neu ist, wird jetzt kurz schlucken, aber wird dann hoffentlich einsehen. Was hier passiert, ist eben das Folgende. In dem F hat sich jetzt schon beispielsweise die Zahl 24 angesammelt, weil wir nämlich schon einmal, zweimal, dreimal, vier gemacht haben. Jetzt ist in dem F die 24 drin. Und jetzt wird i auf 5 erhöht und jetzt wird 24 mal 5 genommen und das Ganze wird jetzt an das f wieder überwiesen und dann ist in dem f 120 drin. Das heißt also hier in diesem f ist gleich f mal i, ja, da machen wir genau das, was hier steht, aber dieses ist jetzt eine mathematische Definition, dieses ist ja kein Algorithmus. Das ist das, was die Mathematik von der Informatik unterscheidet. Die Mathematik beschreibt statische Zusammenhänge und die Informatik formuliert Algorithmen. Wir müssen also jetzt diese Definition in eine Schleife umbauen Und die Schleife tastet sich hier von links nach rechts gehend durch fortwährende Multiplikation da heran. Ja, und wenn wir also jetzt immer wieder f ist gleich f mal i gemacht haben und wir kommen jetzt hier hin, wo steht jetzt die Fakultät drin? I.O. Printeln. Ja, also jetzt können wir, hier könnten wir jetzt, nehmen wir mal an, ich wollte jetzt den Satz schreiben, n Fakultät ist gleich. Was müsste ich jetzt hier schreiben? Also das Ergebnis, ich schreibe es mal hier hin, soll etwa so aussehen. Ja? 4 Fakultät ist gleich 24. So etwas soll da stehen. So, und was muss ich also jetzt hier hinschreiben? Ich, das kriege ich, ja? Also ich gebe erstmal das N aus, ja? Und dann kommt das Anführungsstreifen, also die Gänsefüße und dann das Ausrufezeichen, ja? Dann kommt dieses gleich und dann kommt ein Blank und dann kommt wieder Gänsefüßchen und dann kleben wir jetzt was hinten an? Das F. Ja? Hier haben wir uns jetzt nicht um die Formatierung gekümmert, weil wir ja hier jetzt nicht eine Tabelle machen, sondern wir machen eine Ausgabe. Wir lesen das N ein und spucken jetzt das N-Fakultät aus. Okay, so. Jetzt wollen wir dasselbe mit einer While-Schleife lösen. Ja, Frage? Ja, also, Sie können in einem Print die Ausgabe zusammenbasteln, zusammenkleben, ja, indem Sie Strings und Zahlen kombinieren mit so einem Pluszeichen. Dieses Plus macht das Folgende, es wandelt dieses hier in eine Dezimalschreibweise um und klebt es vor dieses hier, was wörtlich zu nehmen ist, und dann wandelt es das F in eine Dezimalschreibweise um und klebt das dann dahinter. Ja? Also dieses Plus ist jetzt nicht ein arithmetisches Plus, sondern wenn auf einer der beiden Seiten von dem Plus ein String steht, dann wird die andere Seite auch zu einem String gemacht und die werden dann aneinander geklebt. So, jetzt möchten wir also die Fakultät berechnen mit einer While-Schleife. Ja? Das heißt also, wir würden Folgendes machen, wir lesen jetzt wieder das N ein. Ja, bitte eine ganze Zahl. Und jetzt möchten wir schließlich das N-Fakultät berechnen, aber aus unerfindlichen Gründen ist jetzt die Vorschleife verboten. Was müssen wir jetzt tun? Zunächst mal in dem Rumpf, also wir haben ja eine While-Schleife, ja. Und was muss jetzt in dem Rumpf der Schleife auf jeden Fall sein? Das sollten wir vielleicht als erstes da mal reinschreiben. Ja. Ja, also da muss irgendwie das i höher gezählt werden, weil das macht ja jetzt das While nicht mehr von selbst. Aber was muss vorher noch passieren? Genau, f ist gleich f mal i. Das muss natürlich auch passieren, genauso wie wir es hier gemacht haben. So. Was ist jetzt die Bedingung? Wie lange machen wir das Ganze? Was steht da jetzt also für eine Bedingung? Ja. Genau, i kleiner gleich n. Ja, da steht jetzt dieselbe Bedingung, die hier bei dem For steht. So, aber was ist jetzt noch zu tun? Ja. Ja, wir müssen also i initialisieren, weil die While-Schleife hat jetzt keine Möglichkeit, irgendwelche Variablen zu initialisieren. Dafür müssen wir also selbst sorgen. Ja? I ist gleich 1. Und wer muss noch initialisiert werden? F muss auch auf 1 gesetzt werden. Ja? Bei solchen Schleifen müssen Sie auch immer aufpassen, wenn Sie jetzt hier beispielsweise versehentlich F auf 0 setzen, ja, dann kommt er natürlich nie aus dem Quark, weil F, wenn F einmal 0 ist, können Sie das so viel dran multiplizieren, wie Sie wollen, dann bleibt er natürlich auf der 0. So, das heißt, wir setzen i auf 1 und dann sagen wir, ist i kleiner gleich n? Wenn das der Fall ist, gehen wir da rein. Was passiert denn übrigens, wenn i wenn die eingelesene Zahl 0 ist, was passiert dann mit dieser While-Schleife? Wenn die eingelesene Zahl 0 ist, was macht dann diese Schleife? Ja. Die Schleife wird gar nicht ausgeführt. Ist das schlecht für unser Ergebnis? Genau, also das ist nicht schlimm, weil wir hatten ja das Ergebnis hier auf 1 gesetzt und selbst wenn wir jetzt gar nicht durch die Schleife laufen, ist das Ergebnis ist in dem F und 0 Fakultät ist 1, ist also alles im grünen Bereich. Ja, das heißt also, am Ende der Schleife können wir mit Print F können wir die Fakultät ausgeben. So, jetzt wollen wir dasselbe auch nochmal mit einer Do-While-Schleife machen. Ja, N ist gleich IO read int. Wir lesen also jetzt die Zahl ein. Und jetzt machen wir hier ein Do. Also nicht, dass das jetzt für dieses Problem eine gute Idee wäre, aber wir wollen ja jetzt einfach mal eine Do-While-Schleife benutzen, weil die sonst so stiefmütterlich in der Ecke liegt. Ja? Also Do While. So, was muss hier innen drin auf jeden Fall wieder passieren, damit wir uns an die Fakultät, ja? Genau, F ist gleich F mal I. Das gehört da auf jeden Fall rein. Was gehört da sonst noch rein? Ja? I plus plus gehört da rein. So, dann ist die Frage, was haben wir hier jetzt für eine Bedingung? Ja, wir gehen hier einmal rein, machen das und dann wird gefragt, ja, ob wir das nochmal machen müssen. Was kommt da jetzt für eine Bedingung hin? Ja, auch wieder, i kleiner gleich n. So, was müssen wir vorweg eventuell noch initialisieren? Ja. Ja, also f ist gleich 1 und i ist gleich ich würde sagen 1, ne? Ja, weil wir praktisch beim ersten Mal, wenn wir hier reingehen, nehmen wir f mit 1 mal. Ja, wenn wir also f mit 0 mal nehmen würden, wäre schlecht. Wir nehmen f mit 1 mal, dann wird i um 1 erhöht und dann klären wir, ob wir da nochmal rein müssen. Ja? So, jetzt ist hier eigentlich, also da haben wir jetzt Schwein gehabt, dass dies funktioniert, weil diese Konstruktion erzwingt ja, dass der Rumpf hier einmal durchlaufen wird. Ja, selbst wenn jetzt n gleich 0 ist, durchlaufen wir einmal diese Schleife. Vorhin war das ja so, wenn n gleich 0 ist, dann wurde ja die While-Schleife gar nicht durchlaufen, aber hier wird sie einmal durchlaufen. Ist das schlimm? Nein, in diesem speziellen Fall ist es nicht schlimm. Weil wenn wir hier einmal durchlaufen und f ist 1 und i ist 1, dann passiert hier nichts Schlimmes. Dann wird f mit 1 mal genommen und anschließend merken wir, es ist nicht mehr ist ein erneuter Durchlauf nicht nötig. Also kommen wir hier hin und geben jetzt das f aus und alles ist prima. Okay, also. Vorschleife, While-Schleife, Do-While-Schleife. Ja? Je nach Situation müssen Sie eine von diesen drei Schleifen wählen. Und die Vorschleife nimmt man typischerweise dann, wenn von Anfang an schon klar ist, wo Ihre Laufvariable losgeht und wo sie aufhört. Eine While-Schleife nehmen Sie typischerweise dann, wenn noch völlig unklar ist, durch welche also der Rumpf einer While-Schleife, der muss nicht ganz systematisch immer mit so einer Laufvariablen bestückt sein. So, dann nehmen wir jetzt nochmal Schleifen bei einem leicht komplizierteren Beispiel, nämlich der größte gemeinsame Teiler von zwei Zahlen. Müssen Sie auch schon mal gehabt haben. Ja? Also nehmen wir an, wir hätten die Zahl 60 und die Zahl 18 und wollten den größten gemeinsamen Teiler dieser beiden Zahlen ausrechnen. Wie der Name schon sagt, der größte gemeinsame Teiler ist die Zahl, ja, durch die wir sowohl die eine als auch die andere ohne Rest teilen können. Wenn wir jetzt uns an den größten gemeinsamen Teiler herantasten, dann würden wir vielleicht zunächst mal überlegen, welche Teiler sind denn in der 60 drin und welche Teiler sind denn in der 18 drin? Welche Teiler, also welche Zahlen ungleich 1 sind denn in der 60 versteckt? Können wir die mal von unten nach oben auflisten. Welches ist die kleinste Zahl, die da drin steckt? Die 2. Was steckt da sonst noch drin? Ja? Eine 3. Was steckt sonst noch drin? 5, ja. Und sonst noch einer, eventuell einer von denen mehrfach. Ja, aber 6 ist ja 2 mal 3. Also wir wollen jetzt hier alle Primfaktoren auflisten, die dieses Produkt ausmachen. Also wir haben jetzt 2 mal 3 mal 5 ist 30, dann fehlt uns jetzt noch. Einer dieser Faktoren kommt mehrmals vor. Die 2, ne? Also, wenn wir alle Faktoren hier auf, alle Teile aufführen, dann ist da die 2, die ist da zweimal drin. Weil wir haben die 60, die können wir durch 2 teilen und die 30, die daraus resultiert ja nochmal. Das heißt also, die Teiler, die hier drin stecken, sind 2 mal 2 mal 3 mal 5. So, was sind die Teiler der 18? Ja. 2 mal 3 mal 3. Wenn wir das jetzt so hinschreiben würden, dann sehen wir quasi, die lächeln uns an, welches ist jetzt der größte gemeinsame Teiler, der sowohl in der 60 ist, als auch in der 18 ist. Ja? Nein, da können wir noch größer. Die 6, ja? Also diese 2 mal 3 und diese 2 mal 3 sind beide in der 60 und in der 18 drin. Also sozusagen die größte Menge von Faktoren, die hier drin ist und da drin ist, das ist der größte gemeinsame Teiler. So, dies ist jetzt mehr so eine mathematische Betrachtung. Jetzt wollen wir irgendwie mit einer Schleife versuchen, den größten gemeinsamen Teiler, schauen Sie jetzt nicht ins Skript, denken Sie jetzt mit. Sie lesen die beiden Zahlen ein, x und y, und wollen jetzt mit einer Hauruck-Methode den größten gemeinsamen Teiler finden. Wie würden Sie das bewerkstelligen? Muss jetzt nicht elegant sein, sondern Sie dürfen einfach mit irgendeiner Schleife irgendwas ausprobieren, bis Sie denken, jo, jetzt habe ich es gefunden. Was würden Sie machen? Fragen Sie mal jetzt Ihren Nachbarn. Überlegen Sie mal, wie Sie mit zwei Zahlen, wie Sie jetzt herausfinden, welches der größte gemeinsame Teiler ist. So, also ich höre einen Vorschlag. Was machen Sie? Ja. 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 Okay, also der Vorschlag war, wir nehmen die kleinere der beiden Zahlen und fangen an, mit der probeweise zu teilen. Also in diesem Falle würden wir also feststellen, 18 ist die kleinere und dann teilen wir die beiden jeweils durch 18, durch 17, durch 16, durch 15 und so weiter. Und irgendwann, ja, es müsste doch möglich sein, irgendwann wird die Rechnung mal aufgehen und dann haben wir den größten gemeinsamen Teiler gefunden. Fangen also oben an, ja, und machen das so lange, bis es zum ersten Mal klappt. Wenn wir unten anfangen würden, dann würden wir sofort bei der 2 schon irgendwie Erfolg melden und dann haben wir aber nicht den größten gefunden. Ja. Ja, ich will jetzt erstmal den Hauruck-Algorithmus machen. Ja? Also wir fangen mit der kleineren an. Nochmal kurze Wiederholung von gestern. Wir wollen in einem bedingten Ausdruck, schauen Sie nicht ins Skript, wir wollen in einem bedingten Ausdruck die kleinere der beiden Zahlen an Teiler überweisen. Wie machen wir das? Links steht Teiler und hier muss jetzt ein bedingter Ausdruck stehen mit Fragezeichen und Doppelpunkt und der soll uns die kleinere von x und y liefern. Das muss jeder hinkriegen. Mal andere. Also ich habe hier irgendwie ein Fragezeichen und einen Doppelpunkt und muss jetzt irgendwie anschließend, muss Teiler die kleinere von den beiden Zahlen x und y sein. Wie mache ich das? Ja. X kleiner y. Dann x. Genau. Ja, also wenn x kleiner ist als y, ist das Ergebnis x und im anderen Fall ist das Ergebnis y. So, das bedeutet also, in der Variable Teiler steht jetzt die kleinere der beiden Zahlen x und y. So, und jetzt wurde eine Vorschleife vorgeschlagen. Ich glaube, eine While-Schleife wäre jetzt hier übersichtlicher. Wir müssen jetzt eine While-Schleife machen, wo wir irgendwie probeweise dividieren. Und zwar so lange, bis endlich mal die Division aufgeht. Das ist also jetzt die Bedingung, dass wir weitermachen müssen. Wir haben zwei Zahlen, x und y, wir haben so einen Probeteiler. Und wie lautet jetzt die Bedingung, dass wir weitermachen müssen? Ja. Machen wir weiter. Haben das alle verstanden? Weil x modulo Teiler ist ungleich 0 oder y modulo Teiler ist ungleich 0. Das heißt also, solange einer von den beiden Zahlen immer noch nicht durch Teiler restlos geteilt werden kann, müssen wir weitermachen. So, und weitermachen ist jetzt was ganz besonders Einfaches. Was heißt weitermachen? Mal andere. Was heißt weitermachen? Teiler minus minus. So, wenn wir also jetzt an diese Stelle hier kommen, was ist dann passiert? Ja. Ja, ja, das heißt also, wenn wir hier hinkommen, dann war sowohl dieses hier 0 als auch dieses hier 0. Das heißt also, Teiler hat es geschafft, eine Division zu verursachen, die also keinen Rest geliefert hat. Und deswegen ist das Ergebnis, würde jetzt hier in Teiler stehen. Ja? Also IO printeln, ja? Also der GGT von, ja, x und y ist gleich Teiler. So, dieses Verfahren, ja, das kann sein. Also, wo will das? Hinten? Nee. Nach dem x, von dem x, ja, haben Sie recht. Also, hier ist jetzt eine Hauruck-Methode, weil wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, den größten gemeinsamen Teiler von 1000 und 998 errechnen wollen, was macht dann dieses blöde Programm? Wir teilen also durch 998, durch 997, durch 996 und so weiter. Und irgendwann merken wir endlich bei 2, jetzt hat es geklappt. Und dann haben wir den größten gemeinsamen Teiler von 1998 errechnet, nämlich 2. Ja? So, das ist jetzt nicht ganz so clever. Deswegen hat ein gewisser Herr Euklid, ein griechischer Wissenschaftler, den Euklid, ja? Ja. Nein, andersrum. Ich teile. Ja? Gut. Doch, wenn Sie 60 durch 6 teilen, ist der Rest 0. Also wir machen hier Modulo. Das ist der Rest. Wenn wir 60 durch 6 teilen, ist das Ergebnis Rest 0. Und wenn wir 18 durch 6 teilen, ist das Ergebnis auch Rest 0. Die beiden Zahlen ergeben den Rest 0, wenn wir sie durch 6 teilen. Und deswegen, weil das das erste Mal mit 6 passiert ist, ist das der größte gemeinsame Teiler. Okay? Also, heute Abend schnell nachlesen. So, Euklid hat folgende Beobachtung gemacht. Euklid hat gesagt, 20 Minuten müssen wir noch durchhalten. Euklid hat folgende Beobachtung gemacht. Wenn wir eine Zahl x haben, wo ein Teiler drin steckt, sodass dieser Teiler multipliziert mit dem Rest, mit dem anderen Faktor x ergibt, und wenn in dem y derselbe Teiler steckt, natürlich mit dem anderen f2, dann steckt dieses t auch in der Differenz. Ja, also x minus y. Also x sei die größere Zahl, y die kleinere, und da soll jetzt ein gemeinsamer Teiler drin sein. Wenn ich jetzt die Differenz dieser beiden Zahlen nehme, dann kann ich ja durch diese beiden Ausdrücke feststellen, da ist derselbe Teiler drin mit der Differenz der beiden Faktoren hier. Ja? Also, wenn ich von x das y abziehe, dann bleibt übrig t mal f1 minus f2. So, das bedeutet, ein Teiler, der in dem f1 steckt und der in dem f2 steckt, der steckt auch in der Differenz. So, das ist jetzt der klassische Informatikansatz. Wenn ich ein Problem habe, was für mich zu groß ist, dann versuche ich es nicht sofort zu lösen, sondern ich verkleinere das Problem und versuche es dann zu lösen. Also, wenn ich zwei Zahlen habe, die recht groß sind und ich soll nach dem gemeinsamen Teiler suchen, dann erlaubt mir jetzt diese Beobachtung von Euklid, ich kann die Suche verlagern auf die Differenz der beiden Zahlen und die kleinere Zahl. Also, ich habe die 60 und die 18 und ich soll den GGT suchen. Ich denke, oh Gott, das ist viel zu groß. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß jetzt das Folgende. Ich darf von der größeren Zahl die kleinere abziehen und die kleinere Zahl behalten und habe zwei neue Zahlen, wo ich weiß, der größte gemeinsame Teiler steckt auch hier drin. Ich habe ihn immer noch nicht gefunden, aber das Problem ist kleiner geworden. Ich habe zwei Zahlen und soll den größten gemeinsamen Teiler finden. Was mache ich? Ich nehme, ziehe von der größeren Zahl die kleinere ab. Ja, ist 24, 18. Ich kann diesen beiden Zahlen immer noch nicht ansehen, was der größte gemeinsame Teiler ist. Was mache ich? Ich ziehe von der größeren die kleinere ab. Ich kriege wieder zwei Zahlen. In diesem Falle 6 und 18. So, jetzt nehme ich wieder die größere Zahl und ziehe davon die kleinere ab. Ja, dann kriege ich zwei neue Zahlen, nämlich 6 und 12. Den sehe ich den größten gemeinsamen Teiler immer noch nicht unmittelbar an. Ich nehme wieder von der größeren Zahl die kleinere weg und erhalte zwei neue Zahlen, 6 und 6. Warum bin ich jetzt froh und glücklich? Ich soll den größten gemeinsamen Teiler finden von zwei Zahlen. Die eine heißt 6, die andere heißt 6. Also weiß ich, die Antwort ist 6. Haben alle den Algorithmus erkannt, der dahinter steckt? Solange die beiden Zahlen verschieden sind, ziehe von der größeren die kleinere ab. Das ist alles. Also, der Algorithmus als While-Schleife lautet, while x ungleich y. Was mache ich im Rumpf der Schleife? Was heißt das, von der größeren ziehe ich die kleinere ab und die kleinere behalte ich? Ja. Also, if x größer als y, wer muss sich dann ändern? Ja, also was mache ich dann mit dem x? X ist gleich x minus y. Fangfrage, was mache ich mit dem y? Moment, also wenn x größer ist als y, muss ich jetzt noch zusätzlich, also das x kriegt jetzt einen neuen Wert, muss jetzt das y sich in diesem Falle auch noch ändern? Nein. So, aber was ist im anderen Falle, wenn also dies nicht der Fall ist, wenn also y größer ist als x, wer muss sich dann ändern? Umrühren, fertig. Das ist der euklidische GGT. Wo steht das Ergebnis am Ende? Wenn wir aus dieser Schleife jetzt schließlich rauskommen, wo ist das Ergebnis? Ja, in beiden, entweder in dem x oder in y. Ja, also ich fange an mit 60, 18 und ziehe also immer von dem Größeren die Kleinere ab, bis die beiden endlich gleich sind. Und wenn sie gleich sind, dann steht da das Ergebnis drin. Und warum ich das machen darf, liegt ganz einfach daran, dass wenn ich in x und in y einen Teiler habe, dann steckt dieser Teiler auch in der Differenz der beiden Zahlen. So, jetzt könnte man ja denken, jetzt war Euklid irgendwie hellauf begeistert, aber er sagte sich, da kriegen wir doch noch einen Zahn besser. Denn, überlegen Sie jetzt, schauen Sie nicht ins Skript, schauen Sie jetzt hier an die Tafel, schauen Sie sich mal an, diese 60 und diese 18, da haben wir jetzt immer von der größeren Zahl die kleinere abgezogen. 60, 42, 24, 6 und so weiter. Da war erstmal Schluss, weil dann mussten wir irgendwie umswitchen. Wie sind wir von der 60, 18 zu der 6 gelangt? Wie ist die 6 entstanden? Wie sind wir von der 60, 18 letztendlich bei der 6 angekommen? Durch welche Operation? Was haben wir immer wieder gemacht? Ja. Wir haben immer die 18 abgezogen. Wir haben von der 60 die 18 abgezogen, wieder die 18 abgezogen, wieder die 8 und so weiter. So. Schließlich blieb 6 übrig. Ich behaupte mal, das ist eine Operation, die haben wir jetzt schon mehrmals in diesen letzten Vorlesungen gehabt. Wir ziehen immer wieder die 18 ab, bis es nicht mehr geht. Was bleibt dann über? Das ist der Rest, wenn wir 60 durch 18 teilen. Das ist doch cool, oder? Wenn wir von 60 immer wieder 18 abziehen, bis es nicht mehr geht, was dann übrig bleibt, ist der Rest, der bei der Division durch 18 entstehen würde. Ja? Das heißt, wenn das die Variable x ist und wenn das die Variable y ist und wir machen hier also diesen Übergang, dann ist dieses hier x modulo y. So, das heißt, wenn wir zwei Zahlen haben, sagen wir mal 60 und 18, wie lautet jetzt das nächste Pärchen, was wir bekommen? Und zwar, das kriegen wir jetzt in einem Rutsch. Welches ist die neue Zahl vorne und welches ist die neue Zahl hinten? Wer ist anschließend die größere und wer ist anschließend der kleinere? Ja. Also, hier kommt die 18, die kommt einfach nach vorne und hier hinten käme die 6 hin. Ja? Oder anders ausgedrückt, wenn hier also die x steht und hier das y steht, dann steht anschließend vorne das y und hinten steht x modulo y. Also, ein Zahlenpaar xy muss jetzt überführt werden in das Paar y x modulo y. Wenn wir also jetzt eine Schleife haben, die Bedingung lasse ich erst nochmal offen. Dann müssen wir im Rumpf dieser Schleife aus der Variable x und y müssen wir machen y x modulo y. Das ist jetzt der Klassiker, wenn Sie ein Glas Cola und ein Glas Fanta haben und wollen die Inhalte tauschen, ja, brauchen Sie ein drittes Glas, sonst gibt es eine Schweinerei. Ja? Wir müssen nämlich jetzt ja X und Y irgendwie, da müssen die Plätze tauschen, deswegen nehme ich jetzt mal ein Z und schreibe also da diesen Modulo-Wert rein. Und was ist das neue X? Von wem bekommt das X seinen Wert? Das Y. Und das Y bekommt welchen Wert? Das Z. Also, dies ist jetzt erstmal die Schleife. Und Sie werden mir recht geben, wenn Sie sich die anschauen, dann werden Sie nie und nimmer auf die Idee gekommen, dass hier der GGT berechnet wird. Aber genau das macht es. Im Rumpf der Schleife wird immer wieder der Modulo-Wert berechnet und es wird sozusagen die kleinere Zahl nach vorne geschrieben, hier, und die neue kleinere Zahl ist der alte Modulo-Wert. Ja, das heißt also, wenn wir das nochmal hier jetzt so uns anschauen, wir beginnen mit 6018. Im ersten Schritt kommt die 18 nach hier hin und hier hinten kommt jetzt der Rest, der bei der Division von 60 durch 18 auftritt. So, was macht der nächste Schritt? Die 6 kommt nach vorne. Und was kommt hier hin? Der Rest, der bei der Division von 18 durch 6 auftaucht, und der ist 0. So, bingo. Vorne steht das Ergebnis, wenn hinten 0 ist. Wie lautet also die Bedingung hier? Ja. Also, wenn y, solange y verschieden ist von 0, wird immer wieder der Modulo-Wert berechnet und wir machen sozusagen den Übergang von xy zu yx modulo y. So, ich habe das jetzt alles erklärt unter der Annahme, vorne ist die größere Zahl und hinten ist die kleinere Zahl. Jetzt nehmen wir mal an, jemand hätte uns vorne die kleinere Zahl gegeben und hinten die größere. Wollen wir eben gucken, ob das auch funktioniert. Wie lautet der erste Schritt, wenn wir mit 1860 beginnen? Wenn wir einmal durch diese Schleife sind, wie sieht das neue Pärchen aus? Wer kommt nach vorne? Also die 60 kommt nach vorne. Und was kommt hinten hin? Warum? Ist richtig? Ja, also wenn Sie 18 ganzzahlig durch 60 teilen, ist das 0 Rest 18. Das heißt also, im ersten Schritt für den Fall, dass vorne die kleinere Zahl steht, werden die beiden Zahlen einfach getauscht. Das macht einfach diese Operation hier. Und anschließend rennen wir von oben nach unten runter, wie gerade gesehen. Ja, also dieser Algorithmus, ich habe den jetzt deswegen gebracht, weil Sie sehen also, wir haben hier drei Befehle in dieser While-Schleife, ja, und da drin steckt jetzt die ganze Weisheit des Turbo-Euklid, ja, der also gesagt hat, immer wieder abziehen, das ist mir zu langatmig, zu langwierig, ich mache da die Abkürzung mit dem ganzzahligen Rest. Ja, und hier wird immer der ganzzahlige Rest gebildet und das Ergebnis steht jetzt wo? Also wenn ich jetzt am Ende sagen will, and the winner is und so weiter, wo steht jetzt das Ergebnis? Ja? In MX. Gut, dann höre ich hier auf, nehmen Sie sich ein Aufgabenblatt mit, kommen Sie nächste Woche wieder und seien Sie fleißig.